ARD. In unserer Sendereihe aus der Chronik des Dr. Watson bringen wir Der Schoschkum-Rennstall, ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Erik Schumann als Dr. Watson.
Es war an einem kalten Novemberabend in der Baker Street. Das Wetter war plötzlich regnerisch geworden und dazu wehte ein scharfer Wind, so dass ich den ganzen Tag das Haus nicht verlassen hatte. Die Flintenkugel in meinem Bein, ein Andenken an den afghanischen Feldzug, machte sich unliebsam bemerkbar. In einem bequemen Lehnsessel sitzend, die Beine auf einen zweiten ausgestreckt, hatte ich mich mit einem Haufen von Zeitungen umgeben. Sherlock Holmes stand schon seit einer Stunde über ein Mikroskop gebeugt. Plötzlich richtete er sich auf und sah mich triumphierend an.
Ich hab's. Endlich.
Und?
Lein ist es. Mein lieber Watson, ohne jeden Zweifel. Komm her, schau mal selbst durch.
Na gut, ich komme.
Augenblick, ich stell's auf deine Sehschärfe ein. So. Siehst du die kleinen Teilchen da überall?
Ja.
Diese Haare sind Fasern von einem Tweedmantel. Die verschwommene graue Masse ist Staub. Und die braunen Flecken in der Mitte sind ohne jeden Zweifel Leim.
Ja, schön, Holmes. Ich will dir ja gern glauben. Und was hat das alles zu bedeuten?
Einen klaren Beweis. Es handelt sich um den St. Pancras-Mord. Neben dem toten Polizisten wurde eine Mütze gefunden. Erinnerst du dich? Der Angeklagte bestreitet, dass sie ihm gehört. Aber er ist von Beruf Bilderrahmer, hat also täglich mit Leim zu tun.
Hast du diesen Fall übernommen?
Nein, aber Inspektor Lestrade von Scotland Yard hat mich gebeten, mir die Sache mal anzusehen. Ja, die lernen auch langsam, die Bedeutung eines Mikroskops zu begreifen. Also Watson, was meine eigenen Fälle betrifft, so erwarte ich den Besuch eines neuen Klienten. Er hat sich verspätet.
Ja, vielleicht ist der Regen daran schuld.
Nebenbei, Watson, du verstehst doch etwas von Pferderennen.
Ja, müsste ich eigentlich. Der Sport kostet mich fast die Hälfte meiner Invalidenrente.
Ach, dann lass mich doch mal von deinen Kenntnissen profitieren. Sagt dir der Name Sir Robert Norberton etwas?
Ja, das will ich wohl meinen. Er lebt in Shoshkum Old Place. Und ich kenne die Gegend gut, denn ich habe mal meine Sommerferien dort verbracht. Mit diesem Norberton hättest du übrigens früher einmal um ein Haar zu tun bekommen.
Wieso?
Als er auf dem Rennplatz von Newmarket den bekannten Geldleiher Sam Brewer mit der Reitpeitsche verdrosch. Er hätte ihn beinahe totgeschlagen.
Interessanter Mann, allem Anschein nach. Lässt er sich öfters derart gehen?
Er gilt allgemein als gefährlicher Mensch. Einer von denen, die ein paar Generationen zu spät auf die Welt gekommen sind. Er hätte besser zu den leichtlebigen Flottenaristokraten aus der Zeit Georgs des Vierten gepasst. Ein Weiberheld, Boxer, Athlet und der waghalsigste Reiter in England. Vor ein paar Jahren war er Zweiter im Grand National.
Hey, was du nicht alles weißt, Watson.
Leider hat er beim Wetten derartige Verluste gehabt, dass er wohl nie wieder auf die Beine kommt.
Ausgezeichnet, mein lieber Watson. Eine glänzende, knappe Charakterisierung. Ich sehe den Mann direkt vor mir. Kannst du mir auch noch Shoshkum Old Place ein wenig beschreiben?
Es liegt mitten im Shoshkum Park. Dort ist auch sein Rennstall und die Trainingsbahn.
Und sein Cheftrainer heißt John Mason.
Was?
Ja, sieh mich nicht so verwundert an, Watson. Hier ist ein Brief von ihm. Er wollte schon längst hier sein. Erzähl mir inzwischen noch etwas mehr über Shoshkum. Offenbar eine vielversprechende Sache.
Ja, was noch? Ach ja, die Shoshkum Spaniels. Du kannst sie auf jeder Hundeschau sehen. Sie sind der besondere Stolz der Lady von Shoshkum Old Place.
Die Frau von Sir Robert Norberton, nehme ich an.
Nein. Geheiratet hat er nie. Glücklicherweise, würde ich sagen, wenn man seine heutige Lage bedenkt. Er lebt mit Lady Beatrice Fowler, seiner verwitweten Schwester, zusammen. Das Gut gehörte eigentlich ihrem verstorbenen Mann. Norberton hat überhaupt keinen Anspruch darauf. Bei ihrem Tode fällt es an den Bruder ihres Mannes zurück.
Es handelt sich also um eine Nutznießung auf Lebenszeit.
Ja, sie zieht die Pachten ein und
Ihr Bruder Norberton gibt sie wieder aus. Trotzdem, ich habe gehört, dass sie sehr an ihm hängt. Aber was ist denn los in Shoshcombe?
Ja, genau das möchte ich wissen, Watson. Und hier scheint mir, kommt auch schon der Mann, von dem wir es erfahren werden. Herein.
Mr. John Mason, Sir.
Danke, Mrs. Hudson.
Mr. Mason, das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson.
Guten Tag. Wollen wir uns nicht setzen?
Sie haben einen Brief bekommen, Mr. Holmes.
Ja, aber er sagt mir so gut wie nichts.
Die Sache ist zu heikel, um Sie einem Brief anzuvertrauen. Und auch zu kompliziert. Ja, ich kann sie nur persönlich vortragen.
Bitte, wir stehen Ihnen zur Verfügung.
Ja, als erstes muss ich Ihnen sagen, dass mein Arbeitgeber Sir Robert Norberton meiner Ansicht nach den Verstand verloren hat. Oh,
Mr. Mason, Sie sind hier in der Baker Street und nicht bei den Medizinern in der Harley Street. Wie sind Sie zu dieser Ansicht gekommen?
Tja, Mr. Holmes, wenn jemand einmal etwas Seltsames tut oder auch zweimal, dann kann es ja möglicherweise einen Sinn haben. Aber wenn alles, was er tut, unverständlich ist, fängt man an seinem Verstand zu zweifeln. Ich habe den Eindruck, dass Shoshcombe Prince und das Derby ihm völlig den Kopf verdreht haben.
Shoshcombe Prince, Holmes, ist das Pferd, das Sir Roberts Farben im Derby vertreten soll.
Das beste Pferd in ganz England. Ich muss es ja schließlich wissen. Ja. Aber ich will Ihnen gegenüber ganz offen sein, meine Herren. Ich kann mich wohl darauf verlassen, dass meine Worte nicht über diese vier Wände hinausgehen.
Ich bitte es nicht.
Shoshcombe Prince muss gewinnen. Sir Robert steckt bis über die Ohren in Schulden und das Derby ist seine letzte Chance. Alles Geld, das er flüssig machen oder leihen konnte, hat er auf das Pferd gesetzt. Und auch noch zu sehr günstigen Bedingungen.
Wie ist das möglich, Mr. Mason, wenn das Pferd so gut ist?
Die Öffentlichkeit weiß noch nicht, wie gut Prince ist, Dr. Watson. Sir Robert hat das sehr schlau gemacht. Er lässt immer den Halbbruder von Prince ausreiten und die beiden sind kaum auseinanderzuhalten. Nur im Galopp. Da ist Prince immer um zwei Längen voraus. Er hat nichts mehr im Kopf als das Pferd und das Rennen. Seine ganze Existenz hängt davon ab. Wenn Prince nicht gewinnt, ist Sir Robert erledigt.
Ein verzweifeltes Spiel, zugegeben. Aber wo zeigt sich dabei der Wahnsinn?
Zunächst einmal in seinem Aussehen. Seine Augen sind völlig irr.
Aha.
Ich glaube nicht, dass er auch nur noch eine Nacht schläft. Tag und Nacht ist er bei den Ställen. Und dann sein Benehmen seiner Schwester Lady Beatrice gegenüber.
Ja, seine Schwester. Was ist mit ihr?
Ja, die beiden haben sich immer ausgezeichnet verstanden. Und sie liebt die Pferde genauso wie er, ganz besonders aber Prince. Jedes Mal, wenn er sie kommen hörte, trabte er auf ihren Wagen zu, um sein Stück Zucker in Empfang zu nehmen. Aber das ist jetzt alles vorbei.
Warum?
Lady Beatrice scheint jedes Interesse an den Pferden verloren zu haben. Seit einer Woche fährt sie hinter den Ställen vorbei, ohne auch nur Guten Morgen zu sagen.
Sie meinen, es hat einen Streit gegeben?
Ein schweres Zerwürfnis, würde ich sagen. Wie käme er sonst dazu, ihren Lieblingsspaniel zu verschenken?
Ihren Spaniel?
Ja, Sir, wie ein Kind hat sie den Hund geliebt. Und er schenkt ihn vor ein paar Tagen dem alten Barnes. Der hat in Grendel, 3 Meilen von uns entfernt, im Gasthof zum Grünen Drachen.
Ja, das finde ich sehr merkwürdig.
Mit ihrem schwachen Herzen und der Wassersucht kann die Beatrice ihren Bruder nicht überallhin begleiten. Aber er hat früher mindestens 2 Stunden jeden Abend auf ihrem Zimmer verbracht. Das hat jetzt auch aufgehört. Er geht Lady Beatrice aus dem Weg. Und sie grämt sich, das weiß ich von Stevens. Von Stevens, dem Butler. Irgendwas geht da vor sich, glauben Sie mir.
Haben Sie uns denn noch nicht alles erzählt?
Nein, Mr. Holmes. Nacht um Nacht schleicht sich Sir Robert zu der Gruft unserer alten Kapelle hinunter. Eine zerfallene Ruine im Park. Ziemlich finster und feucht. Schon schlimm genug am Tag, aber nachts würde sich da keiner von uns hinwagen.
Da spukt's wohl, wie?
Lachen Sie nur, Mr. Holmes. Aber die Gruft hat schon seit Generationen bei uns einen schlechten Ruf. Und er geht jede Nacht hin und bei jedem Wetter.
Ihr Bericht wird immer interessanter, Mr. Mason. Aber woher wissen Sie das alles?
Ich sagte es ja schon. Von Fred Stevens, dem Butler. Er hat es zuerst bemerkt, dass Sir Robert sich immer fortschleicht. Sie werden denken, das geht uns nichts an. Aber wir sind ihm eines Nachts doch gefolgt. Als wir ihn in die Gruft gehen sahen, haben wir in einem Busch auf ihn gewartet. Es goss in Strömen.
Ich möchte wissen, was er da unten macht.
Von hier aus sehen wir bestimmt nicht viel. Und dann noch der verdammte Regen.
Sollen wir reingehen und nachschauen?
Nie im Leben. Da hört uns garantiert und erschlägt uns.
Dann können wir nur warten und ihm auf dem Rückweg nachgehen.
Ja, vielleicht hat er was bei sich.
Still, da kommt er.
Bück dich. Er kommt direkt bei uns vorbei.
Er hatte nichts bei sich. Damit wären wir genauso weit wie vorher. Ja, na wenigstens hat der Regen aufgehört.
Jetzt, wo er weg ist, können wir uns hier mal die Gruft ansehen.
Also gut, gehen wir.
Zurück! Da kommt noch jemand.
Kennst du ihn?
Nein. Glaub nicht, dass der aus unserer Gegend stammt.
Schnell raus auf den Weg und so tun, als machten wir einen Spaziergang. Dann wissen wir, wer es ist.
Guten Abend, Kumpel.
Verdammt!
Wollen wir hinterher?
Lieber nicht, Fred. Los, jetzt gehen wir in die Gruft.
Meinst du wirklich?
Ich muss wissen, was dahinter steckt. Du kannst hier auf mich warten, wenn du willst.
Nein, 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 ich komme schon mit.
Totenstill.
Runter in die Gruft. Hier oben in der Kapelle ist nichts.
Zünd die Laterne an.
Ja.
So, dort ist die Treppe.
Hier unten ist auch niemand.
Was ist denn das da drüben?
Wo?
Na hier.
Das sind Knochen von einem Skelett. Können leicht 1000 Jahre alt sein.
Bist du schon mal hier unten gewesen?
Ein oder zweimal, aber nur am Tag.
Ich war vor einiger Zeit mal hier. Da war das Gerippe noch nicht da.
Weißt du das bestimmt?
Ganz bestimmt.
Aber wo kommen die Knochen her?
Ja, warum zerrt man sie aus dem Grab und lässt sie dann hier herumliegen?
Haben Sie die Gebeine an Ort und Stelle gelassen?
Ja, in einer Ecke unter einem alten Brett.
Und was erwarten Sie jetzt von mir?
Einen Augenblick noch, Mr. Holmes. Sehen Sie sich doch das hier mal an.
Aha. Ein verkohlter Knochen. Haben Sie den aus der Gruft mitgenommen?
Nein, der ist 2 Tage später gefunden worden. Im Keller unter Lady Petries Zimmer steht ein Heizungskessel. Er war schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Aber dass Sir Robert sich über die Kälte beschwerte, haben wir ihn wieder angesteckt. Und dann vor 2 Tagen, als einer meiner Jungs die Asche auskehrte, fand er diesen Knochen.
Was hältst du davon, Watson?
Ja, ein Menschenknochen ohne Zweifel. Der obere Teil eines menschlichen Oberschenkelgelenks.
Sagen Sie, Mr. Mason, war der Heizkessel für jedermann zugänglich?
Ja, Sir. Der Heizungskeller hat sogar 2 Türen. Eine geht nach draußen und eine ins Treppenhaus, das zu Lady Beatrice Korridor führt.
War Sir Robert am Abend vor dem Fund dieses Knochens zu Hause?
Nein. Er war nach London gefahren.
Aha. Also dann war er es jedenfalls nicht, der den Knochen verbrennen wollte. Das ist ja wirklich eine völlig undurchsichtige Angelegenheit, Watson. Und ziemlich ekelhaft. Noch ein paar Fragen. Wann, sagten Sie, hat Sir Robert den Hund seiner Schwester verschenkt?
Genau heute vor 8 Tagen. Er heulte draußen vor dem alten Brunnenhaus und Sir Robert war an dem Tag einmal wieder ganz besonders schlechter Laune. Er nahm den Hund mit nach oben und ich dachte schon, er wollte ihn umbringen. Doch dann gab er ihn einen der Jockeys und befahl ihn, dem Wirt vom grünen Drachen zu bringen. Er wollte ihn nie wieder sehen.
Und wer leistet Lady Beatrice im Allgemeinen Gesellschaft?
Ihre Zofe Carrie. Sie ist schon 5 Jahre bei ihr.
Und ist ihr zweifellos sehr ergeben?
Tja, ergeben ist sie schon. Aber eigentlich nicht gerade ihr.
Ach.
Aber wem, das möchte ich nicht sagen.
Das verstehe ich durchaus. Nach Dr. Watsons Beschreibung von Sir Robert kann ich mir vorstellen, dass keine Frau vor ihm sicher ist. Glauben Sie nicht auch, dass das der Grund für das Zerwürfnis zwischen Bruder und Schwester ist?
Von dem Skandal wusste man schon längere Zeit.
Aber vielleicht wusste Lady Beatrice noch nichts davon. Außerdem erklärt das wohl kaum den verkohlten Knochen und die geheimnisvollen Besuche in der Gruft. Kann man in Ihrer Gegend fischen gehen, Mr. Mason?
Fischen, Mr. Holmes?
Ja, fischen.
Ja, ich habe gehört, im Mühlbach gibt es Forellen und im See des Hutes sollen auch kleine Hechte sein.
Das genügt uns voll auf. Dr. Watson und ich sind leidenschaftliche Angler. Nicht wahr, mein lieber Watson? Eben. Ja. Sie können uns also in Zukunft im grünen Drachen erreichen. So hieß der Gasthof doch. Wir werden heute im Lauf des Abends dort eintreffen. Ich brauche wohl kaum zu sagen, Mr. Mason, dass wir dort nicht in Ihrer Gesellschaft gesehen werden wollen. Aber falls Sie uns benötigen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht. Sobald wir etwas weitergekommen sind, hören Sie wieder von mir.
Bitte, meine Herren. Na, sind Sie zufrieden?
Besten Dank, Mr. Barnes. Mein Freund und ich sind in Ihrem Gasthof sehr gut untergebracht. Aber sagen Sie mir, was halten Sie von dem See auf dem Gut? Könnten wir da morgen früh ein paar kleine Hechte angeln?
Auf dem Gut? Nein, davon würde ich Ihnen ganz entschieden abraten, Sir.
Warum denn?
Na, da würden Sie wahrscheinlich sehr bald selber im See liegen.
Was soll denn das heißen?
Wegen Sir Robert Norton. Spione sind ihm ein Dorn im Auge.
Oh, Spione?
Entschuldigen Sie, Doktor, aber falls er so nah bei seinem Rennstall zwei Fremde entdeckt, denen geht's an den Kragen. Verlassen Sie sich drauf. In der Hinsicht ist mit Sir Robert nicht zu spaßen.
Ja, das musst du doch verstehen, Watson.
Ja, ja, ja.
Ich habe gehört, dass er ein Pferd für das Derby angemeldet hat.
Jawohl, ein verdammt gutes. Wir haben alle unser Geld auf den Gaul gesetzt und Sir Robert das meiste. Dabei fällt mir ein, ich möchte Ihnen zwar nicht zu nahe treten, aber Sie selber haben doch wohl keinen Rennstall.
Aber nein, bestimmt nicht. Wir sind zwei müde Londoner, die dringend frische Luft brauchen, nicht?
Ja, ja. Dann sind Sie hier am rechten Ort. Bei uns im Berkshire gibt's frische Luft in Hülle und Fülle. Ja. Aber angeln tun Sie lieber hier in der Nähe. Und vergessen Sie nicht, was ich Ihnen über Sir Robert gesagt habe. Das ist einer von denen, die erst zuschlagen und dann reden.
Wir werden's uns merken.
Übrigens, Mr. Barnes, was ich Sie noch fragen wollte, welcher Zucht entstammt denn der wunderschöne Spaniel, den ich vorhin draußen gesehen habe?
Das ist ein echter Schoschkum-Spaniel, Mr. Holmes. Den hat mir Sir Robert persönlich geschenkt. Eine bessere Rasse gibt's in ganz England nicht.
Tatsächlich. Ich bin nämlich selbst ein Hundenarr. Warum haben Sie ihn denn angebunden?
Wenn ich ihn losließe, wäre er im Handumdrehen wieder im Gutshaus.
Mhm. Nein, bitte.
Ja, ich komme. Entschuldigen Sie bitte.
Na, mein lieber Watson. Langsam fallen uns ein paar Karten in die Hand. Ne? Das Spiel ist nicht einfach, aber in ein paar Tagen werden wir schon weiter sein.
Hoffentlich kommt Norberton nicht so schnell wieder aus London zurück.
Ja, Watson, ich halte es für besser, wir begeben uns schon morgen auf das verbotene Terrain. Solange er abwesend ist, kann er uns nicht angreifen. Und ich möchte mir dringend über einige Einzelheiten Gewissheit verschaffen.
Holmes, hast du schon eine Theorie?
Nur, dass sich vor etwa einer Woche etwas ereignet hat, das einen wesentlichen Einschnitt im Leben von Schoschkum bedeutet. Was kann es sein? Wir können uns zunächst nur auf die Auswirkungen stützen und die sind eigenartig gemischt. Immerhin, auch das ist ein Vorteil. Nur die fachbloßen, ereignisarmen Fälle sind hoffnungslos.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Holmes.
Ja, jetzt fassen wir doch die uns bekannten Tatsachen zusammen. Der Bruder besucht die geliebte, kränkelnde Schwester nicht mehr. Er verschenkt ihren Lieblingshund, ihren Hund, Watson. Bringt dich das nicht auf einen Gedanken?
Nur, dass der Bruder ausgesprochen bösartig ist.
Gut, das könnte der Grund sein. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Aber betrachten wir erst einmal die Lage von dem Zeitpunkt an, als der Streit ausbrach. Die Lady bleibt in ihrem Zimmer, ändert ihre Gewohnheiten, ist nicht mehr zu sehen, außer wenn sie mit ihrer Zofe ausfährt und lässt den Wagen nicht mehr bei den Ställen anhalten, um ihr Lieblingspferd zu begrüßen. Das wäre ja wohl so ziemlich alles.
Bis auf die mysteriöse Geschichte mit der Gruft.
Ja, diese Gruft. Angenommen, und das ist natürlich sehr gewagt, eine Hypothese, die wir nur einmal kurz aufstellen wollen. Angenommen, Sir Robert Norberton hat seine Schwester umgebracht.
Aber mein lieber Holmes, das geht nun wirklich zu weit.
Aber sehr gut möglich, mein lieber Watson. Ich weiß, Sir Robert stammt aus einer geachteten Familie, aber gelegentlich findet man auch unter den Adlern einen schwarzen Raben. Lass uns einen Augenblick über diese Möglichkeit nachdenken.
Tja, wenn du meinst.
Norberton ist hoffnungslos verschuldet. Er kann jeden Augenblick bankrott gehen und von seinen Gläubigern des Rennstalls beraubt werden. Ein verwegener Mann in einer verzweifelten Lage. Sein Einkommen hängt von seiner Schwester ab. Und die Zofe seiner Schwester ist ihm ergeben. Also so weit sind wir doch auf festem Grund, nicht wahr?
Zugegeben, ja.
Er kann aber England nur verlassen, wenn es ihm gelingt, sein Vermögen zu Geld zu machen. Und dieses Vermögen kann nur zu Geld gemacht werden, falls er tatsächlich mit Josh Coombe, Prince, das Derby gewinnt. Also, müsste er zunächst immer noch hier bleiben. Selbst wenn er seine Schwester beiseite geschafft hätte. Außerdem müsste er auch noch ihre Leiche loswerden. Watson, mithilfe der Zofe wäre das keine Unmöglichkeit. Die Leiche könnte in die nur selten betretene Gruft gebracht und nachts heimlich im Heizkessel verbrannt werden, ohne dass mehr davon zurückbleibt, als wir bereits gesehen haben. Was sagst du dazu, Watson?
Ja. Alles ist möglich, Holmes. Wenn du mir deinen grässlichen Verdacht erst einmal beweisen könntest.
Wir werden morgen ein kleines Experiment machen. Jetzt aber schlage ich vor, wir bestellen uns beim Wirt eine neue Flasche Wein und unterhalten uns angeregt über Aale und Hechte, damit er uns weiter für harmlose Feriengäste hält.
Guten Morgen, Mr. Barnes.
Barnes.
Ich hätte gedacht, an einem so schönen Tag wären Sie schon lange zum Angeln gegangen.
Tja, dummerweise hat mein Freund vergessen, unsere Löffelköder für Hechte mitzubringen, Mr. Barnes. Ja. Da wir anscheinend hier in der Gegend keine bekommen können, werden wir das Angeln wohl bleiben lassen müssen.
Ja, ne? Natürlich. Es war ja auch im Grunde nur ein Vorwand, um ein paar Tage von London wegzukommen. Wir werden uns auch so die Zeit zu vertreiben wissen.
Na, dann machen Sie vielleicht einen kleinen Spaziergang. Ist eine herrliche Gegend zum Wandern.
Ja, genau das hatten wir vor, Mr. Barnes. Ich habe gerade meinem Freund gefragt, ob wir Sie vielleicht überreden könnten, uns Ihren Hund zur Begleitung mitzugeben.
Ja, warum nicht, wenn das Sie nicht stört? Ihm tut ein Spaziergang nur gut.
Aber für uns wäre es ein Vergnügen. Ja. Ich glaube, wir brauchen ebenso dringend Bewegung wie Ihr Hund.
Ich werde ihn holen.
Dankeschön.
Hier ist es, Watson.
Ja.
Der Eingang zu Josh Coombe, Old Place. Durch dieses große Tor soll jeden Tag genau um die Mittagsstunde der Wagen der alten Dame durchkommen, wenn sie ihre Ausfahrt beginnt.
Ja, es ist schon fast Mittag. Glaubst du, dass wir sie sehen werden?
Mehr noch. Der Wagen wird langsam fahren, weil man erst das Tor öffnen muss. Mhm. Und bei der Durchfahrt und bevor der Kutscher die Pferde wieder antreibt, möchte ich, dass du ihn mit irgendeiner Frage aufhältst.
Ja.
Durch. Bist du ruhig? Bist du ruhig?
Ja, Holmes, und du, was machst du?
Ich werde mich mit dem Hund hinter diesen Baum verbergen, alles beobachten. Vielleicht lasse ich aus Versehen die Leine los. Watson, da kommt der Wagen. Bereits die Auffahrt herunter.
Bitte entschuldigen Sie.
Was gibt's?
Können Sie mir sagen, ob Sir Robert Norbotten zu Hause ist?
Nein, er ist noch nicht aus London zurück.
Danke.
Weg mit dir! Ich geb dir eins mit der Peitsche!
Fahr weiter! Na los, fahr schon weiter!
Sehr wohl, Milady. Wie? Los!
Schnell, Watson, bind den Hund wieder an die Leine.
Ja, ist ja schon gut. Ah, braver Hund.
So, Watson, das hätten wir geschafft. Den Wagen seiner Herrin hat er sofort erkannt. Aber drinnen saß eine Fremde. Hunde täuschen sich nie. Und hast du sonst noch etwas bemerkt?
Holmes, ich hatte den Eindruck, die Stimme, die dem Kutscher befahl, weiterzufahren, das war doch die Stimme eines Mannes.
Genau. Und damit, Watson, haben wir einen weiteren Trumpf in der Hand. Aber wir müssen unsere Karten auch weiterhin sehr vorsichtig ausspielen. Heute Abend noch muss uns Mason die Gruft zeigen. So, Mr. Mason, wo sind die Gebeine, von denen Sie erzählt haben?
Wenn Sie mit der Laterne mal hier in diese Ecke leuchten würden, Dr. Watson.
Ja, hier meinen Sie?
Ja, doch. Ja, aber, ja, Sie sind nicht mehr da.
Wie erwartet.
Mr. Holmes, das verstehe ich nicht.
Die Asche befindet sich bestimmt noch in dem Heizkessel, von dem Sie sprachen.
Ja, aber warum um alles in der Welt verbrennt jemand die Knochen eines Menschen, der schon über 100 Jahre tot ist?
Um das herauszufinden, sind wir ja hier. Das kann unter Umständen eine Weile dauern, Mr. Mason, und wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Ich glaube, wir werden morgen früh die Antwort wissen.
Dann gehe ich jetzt. Ich möchte nicht, dass Sir Robert zurückkommt und vergebens nach mir ruft.
Ja, danke, Mr. Mason. Und jetzt, mein lieber Watson, wollen wir uns mal ein paar von diesen Gräbern genauer ansehen.
Holmes... Was du da zu entdecken hoffst.
Was steht denn hier?
Ein Bleisack, allem Anschein nach.
Und wenn ich mich nicht sehr täusche, hat erst kürzlich jemand daran herumgepfuscht. Das muss ich mir mal mit der Lupe genauer ansehen. Habe ich es mir doch gedacht.
Hat jemand versucht, ihn zu öffnen?
Und zwar mit Erfolg, habe ich den Eindruck. Watson, wir werden versuchen, den Sackdeckel zu heben. Und zwar mit Hilfe dieses kurzen Stemmeisens.
So was trägst du in der Tasche mit herum.
Ja, immer gut vorbereitet, Watson.
Ja, ja.
Also los.
Ja.
Noch ein Ruck.
Ja,
Watson. So, jetzt haben wir es.
Holmes. Aber in dem Sarg ist ja gar kein altes Skelett. Das ist...
Stille! Da kommt jemand.
Wer zum Teufel sind Sie? Und was haben Sie hier auf meinem Grund und Boden zu suchen?
Ich habe Ihnen ebenfalls eine Frage zu stellen, Sir Robert Norberton.
Wer seid ihr, habe ich gefragt. Können Sie nicht hören?
Das ist Dr. Watson. Und mein Name ist Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes?
Ja, vielleicht haben Sie den Namen schon gehört. Auf jeden Fall bin ich hier, um die Pflicht jedes guten Staatsbürgers zu erfüllen, nämlich dem Gesetz zu seinem Recht zu verhelfen. Und wie mir scheint, sind Sie uns einige Erklärungen schuldig, Sir Robert. Wer ist das hier in dem Sarg?
Wie haben Sie davon erfahren?
Wie kommt die Leiche hierher?
Die Tatsachen sprechen gegen mich, Mr. Holmes. Aber ich konnte nicht anders handeln. Bitte, meine Herren, kommen Sie mit in mein Haus. Ich werde Ihnen dort alles erklären.
Sie haben sich eingehend mit meinen Angelegenheiten befasst, Mr. Holmes. Sie wissen also auch, dass ich mein Pferd Prince für das große Derby angemeldet habe und dass alles von seinem Sieg abhängt. Ich bin restlos verschuldet. Wenn es gewinnt, sind meine Schwierigkeiten behoben. Wenn es verliert, daran wage ich gar nicht zu denken.
Ich kenne und verstehe Ihre Lage, Sir Robert.
Außerdem bin ich vollkommen von meiner Schwester Lady Beatrice abhängig.
Wenn ich recht informiert bin, hat sie jedoch nur auf Lebzeiten die Nutznießung des Vermögens.
Das wissen Sie also auch.
Ja.
Dass sich meine Gläubiger, falls meine Schwester sterben sollte, wie eine Horde Hyänen auf mein Vermögen stürzen würden, war mir klar. Alles würde mit Beschlag belegt. Mein Gut, meine Pferde und was ich sonst noch habe. Mr. Holmes, meine Schwester ist gestorben. Vor einer Woche.
Und Sie haben niemand etwas davon gesagt?
Nein, Dr. Watson. Ich habe es niemandem gesagt. Wie konnte ich? Falls es bekannt würde, wäre ich innerhalb weniger Stunden restlos ruiniert. Ich wusste aber, wenn ich das Bekanntwerden des Todes nur für 3 Wochen hinausschieben könnte, bis zum Derby, dann wäre ich gerettet.
Falls Ihr Pferd gewinnt, Sir Robert.
Ja, Wenn nicht, dann...
Aber Ihre Wetten und Ihr möglicher Gewinn aus dem Rennen würden doch bestehen bleiben. Selbst dann, wenn Ihre Gläubiger Ihr Eigentum mit Beschlag belegen.
Das Pferd Prince ist ein Teil meines Vermögens. Und mein Hauptgläubiger ist unglücklicherweise dieser habgierige Sam Brewer, den ich schon einmal auf dem Rennplatz von Newmarket mit der Reitpeitsche verprügeln musste. Sie glauben doch nicht, dass er auch nur einen Finger rühren würde, um mich zu retten. Nein, Dr. Watson, falls er das Pferd in die Hand bekommt, lässt er es aus dem Rennen streichen.
Sir Robert, woran ist Ihre Schwester gestorben?
An Wassersucht. Sie litt schon seit Jahren daran.
Hat ein Arzt die Todesursache bestätigt?
Nein.
Dann hängt der Befund doch wohl von einer Leichenschau ab und nicht von Ihnen.
Ich kann Ihnen versichern, Dr. Watson, jeder Arzt würde bestätigen, dass Ihr Tod schon seit Monaten unvermeidlich war.
Nur, dass er für Sie zu früh eingetreten ist. Und was haben Sie dann unternommen?
Einen Augenblick. Kommen Sie rein, Norbert. Sie auch, Carrie?
Ja, Sir.
Mr. Holmes, das ist Carrie, Mrs. Norlett, meine ich, die Zofe meiner verstorbenen Schwester. Und das ist ihr Mann. Diese beiden sind die einzigen, die bestätigen können, was ich Ihnen sage.
Jawohl, Sir, das können wir.
Die Leiche konnte unmöglich im Haus bleiben. Aus diesem Grunde trugen Norlett und ich meine Schwester schon in der ersten Nacht in das alte Brunnenhaus im Park, das nicht mehr benutzt wurde.
Ich hatte mit der Sache nichts zu tun.
Ja. Ich weiß, Norbert, ich weiß. Sie trifft auch keinerlei Verantwortung.
Sie haben also die Leiche zuerst im Brunnenhaus versteckt?
Zuerst, ja. Dann ergaben sich jedoch Schwierigkeiten mit dem Lieblingshund meiner Schwester. Er musste uns gefolgt sein, stand am Brunnenhaus vor der Tür und heulte.
Und deshalb mussten Sie ihn loswerden und haben ihn dem Wirt vom Grünen Drachen geschenkt.
Ja, das tat ich. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir müssten einen sichereren Ort für die Leiche finden. Also trug ich sie eines Nachts mit Norlett in die Gruft. Ich hielt es durchaus nicht für unwürdig, meine Schwester eine Zeit lang in einem der Särge der Vorfahren ihres verstorbenen Gatten ruhen zu lassen. Norlett und ich öffneten einen Sarg, leerten ihn und legten stattdessen, wie Sie gesehen haben, meine Schwester hinein. Die alten Gebeine aus dem Sarg wurden nachts im Heizkessel verbrannt. Das schien mir eine bessere Lösung, als sie herumliegen zu lassen.
Es blieb also nur noch anzuordnen, dass täglich jemand in den Kleidern und in der Kutsche ihrer verstorbenen Schwester ausfuhr und den Anschein erweckte, als sei sie noch wohlauf und am Leben. Wer hat sich dafür hergegeben? Sie, Mr. Norlett.
Ich lehne jede Verantwortung ab.
Oh, Charlie! Sie haben völlig recht, Mr. Holmes. Er hat sich als Lady Beatrice verkleidet und ist jeden Tag mit mir ausgefahren.
Und hat alle getäuscht. Außer dem Hund, der nicht begriff, was aus seiner Herrin geworden war.
Sie anscheinend auch nicht, Mr. Holmes.
Es gehört zu meinem Beruf, mich nicht täuschen zu lassen. Nun, Sir Robert, dieser scheußliche Betrug muss natürlich der Polizei gemeldet werden. Meine Pflicht war es, die Tatsachen ans Licht zu bringen. Und damit ist meine Aufgabe beendet. Was die moralische oder menschliche Seite Ihres Verhaltens betrifft, so möchte ich mich dazu nicht äußern. Watson?
Ja, Holmes?
Es ist gleich Mitternacht. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt lieber zurück. Ich muss feststellen, Watson, du warst den ganzen Nachmittag ungewöhnlich erregt. Und jetzt siehst du so selbstgefällig aus wie eine vollgefressene Katze. Verrate mir wenigstens dein Geheimnis.
Ja. Weißt du denn nicht, was für einen Tag wir heute haben?
Heute? Doch nicht Weihnachten, ne? Nein, ich weiß nicht, was für ein besonderer Tag das sein soll.
Heute Nachmittag ist das Derby gelaufen.
Tatsächlich? Weiter nichts.
Weißt du, wer es gewonnen hat? Josh Combe Prince, von dem du doch wohl gehört hast. Es war außer mit den Farben von Sir Robert Norberton auch mit meinem Segen und meiner monatlichen Invalidenrente bedacht.
Doch, Watson, der Name Josh Combe Prince kommt mir bekannt vor. Und jetzt zieh deinen Sessel etwas näher heran und reich mir meine Geige. Danke. Das einzige Problem, das wir jetzt noch zu lösen haben, ist, wie wir uns diese langen Herbstabende vertreiben.
In unserer Sendereihe Aus der Chronik des Dr. Watson brachten wir Der Schoschkum-Rennstall, ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, ins Deutsche übertragen von Ruth von Markart und John Lackland. In den Hauptrollen Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Erik Schumann, Sir Robert Norberton, Hans Ernst Jäger, John Mason, Cheftrainer, Karl Liefen, Fred Stevens, Butler, Alexander Malachowski, Norlett, Helmut Brasch, Mrs. Norlett, Lore Eberhardt, Barnes, Wirt vom Grünen Drachen, Max Meirich, Mrs. Hudson, Marlies Schönau. Musik: Konrad Elfers. Ton und Technik: Heinz Sommerfeld und Barbara Liebrich. Assistenz: Hans Eichleiter. Die Regie hatte Heinz-Günther Stamm.
Und hier noch ein Podcast-Tipp: Oliver Kalkofe und Oliver Welke treffen sich als alte Freunde, Serienjunkies, selber Fernsehmacher und TV-Kritiker einmal pro Woche und tauschen sich über alles aus, was ihnen in den Medien und in der Gesellschaft gerade wichtig oder peinlich, lieb oder anstößig ist. Das Wissen der Boomerboys über Filme, Fernsehserien und Unterhaltungsshows, ob von übermorgen oder vorvorgestern, ist schier unendlich. Kalk und Welk sind waschechte Nerds, die zwar zwischen Programmzeitschriften, Videokassetten und Schwarz-Weiß-Fernsehen aufgewachsen sind, für die das Internet aber längst kein Neuland mehr ist. Sie schrecken auch nicht davor zurück, sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen. Meinungsstark, aber längst nicht immer einer Meinung, garantieren sie jede Woche einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Satirisch, politisch, klug und umwerfend albern. Kalk und Welk gibt's immer montags in der ARD-Audiothek und mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.